Vis-à-vis.
Frau Brusius-Gersdorf, willkommen beim RBB.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie könnten heute in roter Robe arbeiten als Bundesverfassungsrichterin. Es kam, wie wir wissen, anders. Sind Sie heute noch traurig drüber? Wie geht's Ihnen?
Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Das war natürlich sozusagen ein hartes Jahr letztes Jahr. Es war schon irgendwo eine Krise und ein Ausnahmezustand, aber es geht mir sehr, sehr gut und ich erfreue mich an all meinen spannenden wissenschaftlichen Projekten. Es war natürlich gleichzeitig auch schon erschreckend, was da letztes Jahr passiert ist. Da gab es Kampagnen von verschiedenen Seiten. Und es geht ja nicht um mich, es geht ums Bundesverfassungsgericht. Das hat schon großen Schaden angerichtet an unserer Demokratie, an unserem Rechtsstaat. Und deshalb, und das ist mir auch wichtig, das zu sagen, müssen wir schon aufpassen, dass sich das nicht wiederholt. Sonst kriegen wir Verhältnisse wie in Amerika, wie beim Supreme Court. Und wollen wir das wirklich?
Sie haben über Ihre Erfahrung, aber auch über die Lehren daraus ein Buch geschrieben. Das heißt Wahl und Wahrheit. Warum hatten Sie das Bedürfnis, es schreiben zu müssen?
Zum einen ist es mir oder war es mir wichtig, das Geschehene nochmal aufzuarbeiten, genau zu schauen, von wem kam was, mit welchen Mitteln wurde gearbeitet und warum. Und da hat sich eben gezeigt, dass es nicht nur Debatten waren, harte, kritische Debatten über meine wissenschaftlichen Positionen. Das ist völlig in Ordnung, das ist völlig normal. Wenn man sich für so ein hohes Staatsamt zur Verfügung stellt, dann muss man damit rechnen und das muss man auch aushalten. Ja. Aber es waren eben auch Kampagnen, die ersichtlich von anderen Zielen getrieben waren als dem Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Und das nochmal aufzuarbeiten, wer hat was gemacht, wie hat es zusammengewirkt und welchen Schaden hat das auch angerichtet am Bundesverfassungsgericht, aber auch ein Stück an unserer Demokratie, die nicht wehrhaft genug war, weil sich Politiker teilweise, nicht alle, haben treiben lassen, haben desinformieren lassen. Das war mir wichtig und das ist sozusagen der erste Teil des Buches. Und zum anderen war mir wichtig, was geschehen ist, das können wir nicht mehr ändern, aber weil das großen Schaden angerichtet hat, müssen wir alles tun, um zu verhindern, dass das nochmal passiert. Und deshalb mache ich Vorschläge, was wir vielleicht verbessern können, damit sich so eine Politisierung der Richterwahl nicht nochmal ereignet.
Sie wurden damals sehr heftig beschimpft, unter anderem als Kindermörderin, als linksgrüne Ratte, als Richterin des Grauens. Sie wurden bedroht, sicherheitshalber. Haben Sie sogar Ihr Büro an der Potsdamer Uni geräumt. Wen verorten Sie heute hinter all diesen Behauptungen und Kampagnen? Ich weiß, es sind viele, aber wo sehen Sie den Schwerpunkt?
Es waren sehr stark beteiligt rechtsnationale Kräfte. Politikerinnen und Politiker der AfD waren dabei. Es waren neue Medien, die eingestimmt haben in das Konzert, vielfach desinformiert haben, auch mit Diffamierungen, Verzerrungen und Schmähungen gearbeitet haben. Dann gab es starke Aktivitäten auf sozialen Plattformen. Zu meinem Erschrecken haben sich auch Vertreter der katholischen Kirche beteiligt, eine unserer hohen Moralinstanzen in diesem Land. Naja, und erzreaktionäre religiöse Kräfte waren auch dabei. Die haben teilweise mit Mitteln der Desinformation, der Verzerrung, der Verfälschung von Tatsachen, mit Stimmungsmache und Diffamierungen gearbeitet. Teilweise waren die in Kampagnen KI-gestützt, digital orchestriert. Und dabei wurden verschiedene Ziele verfolgt. Ein Ziel war eben, einen Keil in die Regierung zu treiben. Und ein anderes Ziel war gerade von rechtsnationalen Kräften, bewusst mich als Person, als Richterin im zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts zu verhindern, weil dieser zweite Senat eben auch zuständig ist für Parteiverbotsverfahren. Und man hat fälschlich mir unterstellt, ich habe mich für ein solches Parteiverbotsverfahren ausgesprochen.
Sie hat nur gesagt, man müsste es prüfen, wenn entsprechende Indizien vorliegen.
Genau, ich habe gesagt, man muss es prüfen. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen und wir diskutieren ja Tag ein, Tag aus über dieses Thema, dass die Hürden nach dem Grundgesetz für ein Parteiverbot zu Recht extrem hoch sind, dass man da sehr genau hinschauen muss. Und ich habe auch gesagt, und das ist Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wenn diese hohen Hürden tatsächlich erfüllt sind, dann ist es legitim, einen Parteiverbotsantrag zu stellen.
Was halten Sie von der Debatte über Teilverbote der AfD?
Gut, das ist ein sehr weites und sehr schwieriges Thema. Da stellen sich schon in juristischer Hinsicht formale Fragen, ob man überhaupt einen Antrag nur gegen einen Landesverband stellen kann. Das ist in der Rechtswissenschaft umstritten, weil wir dazu eine nicht ganz klare Regelung im Bundesverfassungsgerichtsgesetz haben. Aber sicher, man muss da sehr stark differenzieren zwischen Bundesverbänden und Landesverbänden der AfD.
Sie machen in dem Buch Vorschläge, was sich verändern müsste, was man tun könnte. Was muss denn Ihrer Ansicht nach geschehen, damit solche, aber auch andere politische Prozesse nicht so deformiert und verzerrt werden?
Also das Erste ist erstmal mehr Verantwortung in der Politik. Und wenn solche Kampagnen kommen, und wir werden das auch in Zukunft wahrscheinlich nicht absolut verhindern können, dann ist es eben wichtig, dem Stand zu halten. Es ist wichtig, nicht Desinformation und Stimmungsmache, aus welchen Quellen auch immer, auf den Leim zu gehen, sondern sich selbst sachlich aus zuverlässigen Quellen zu informieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir aus meiner Sicht darüber nachdenken sollten, den Prozess, und jetzt sind wir bei juristischen Reformvorschlägen der Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht, zu reformieren, darüber nachzudenken, ob wir die Entscheidung wieder wegnehmen vom Plenum zum Richterwahlausschuss. Ich bin auch der Meinung, dass wir darüber nachdenken sollten, ob wir die Vorschläge für die Richterwahl, die ja seit vielen Jahren aufgrund einer informellen Vereinbarung aufgeteilt sind zwischen den Fraktionen CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP, ob wir die nicht auf alle im Bundestag vertretenen Fraktionen erstrecken sollten. Das wären dann auch die Linke und die AfD. Es ist ein Gebot der Fairness aus meiner Sicht, weil das jetzige Vorschlagsrechte, die spiegeln die Machtverhältnisse im Parlament einfach nicht wider.
Sie werben ja auch für mehr Schutz gegen Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken. Das war auch letztes Jahr ein großes Thema. Da waren Sie auch schon vor der Richterwahl dafür, meine ich. Inwiefern hat sich denn Ihr Blick auf die bestehenden gesetzlichen Regeln geändert, seitdem Sie selbst massiv solchen Hetzkampagnen ausgesetzt waren?
Also ich möchte wirklich betonen, und es ist mir auch wichtig, dass ich soziale Plattformen, auch die Debatten in sozialen Netzwerken grundsätzlich erstmal als Riesengewinn für unsere Demokratie ansehe. Warum? Weil sich da eben jedermann zu allen Themen und gerade auch zu Themen, von denen er vielleicht meint, dass sie in den klassischen Medien nicht hinreichend abgedeckt sind, selbst äußern kann. So, das ist erstmal das Positive. Aber das Ganze birgt natürlich auch Gefahren. Weil der einzelne Betroffene das oft gar nicht so mitbekommt, ob er da Gegenstand vielleicht auch von unzulässigen Schmähungen ist, ja. Und weil das Internet nichts vergisst. Das sind schon mal drei Punkte, auf die wir aufpassen müssen. Und vor allem, und das habe ich auch tatsächlich an den Äußerungen über mich am eigenen Leib erfahren, ist es eben so, dass viele sich in sozialen Netzwerken anonym oder unter einem Pseudonym äußern. Und dann haben sie gar keine Möglichkeit, auch gegen unzulässige Äußerungen entweder vor den Zivilgerichten vorzugehen, die auf Unterlassung oder Widerruf, vielleicht sogar Schadensersatz oder Geldentschädigung in Anspruch zu nehmen. Auch den Strafverfolgungsbehörden sind bei Straftaten im Netz dann die Hände gebunden, weil sie können ja nicht gegen jemanden vorgehen, der unbekannt ist. Und da meine ich eben, müssten wir drüber nachdenken, ob wir nicht für die sozialen Plattformbetreiber die Verpflichtung einführen, nicht eine Klarnamenspflicht bei der Kommunikation im Netz. Dazu habe ich meine Meinung auch geändert, muss ich sagen. Da habe ich mich überzeugen lassen, dass es wichtige und gute Argumente dafür gibt, sich anonym oder unter Pseudonym äußern zu dürfen. Aber eben eine Klarnamenspflicht bei der Registrierung auf sozialen Netzwerken. Und wenn dann ein Nutzer der Auffassung ist und das da tun kann, dass er durch Äußerungen anderer Nutzer in sozialen Netzwerken, in Social Media, in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt ist, dann ist eben der Plattformbetreiber in der Lage, den Namen und die Anschrift herauszugeben. Dann kann es einen Auskunftsanspruch geben.
Zum Gesamtbild des letzten Jahres gehört ja auch dazu, dass Sie vergangenes Jahr nicht nur Hetze ausgesetzt waren, sondern auch enorm viel Zuspruch und berührende Solidarität bekommen haben. Sie schreiben von Postkarten, die Sie von Schülern bekommen haben, von Essensspenden. Ihnen wurden ja sogar Unterschlupf angeboten, unter anderem auf einem Boot in der Karibik. Besonders auch von Eltern haben Sie Zuspruch bekommen, die Töchter haben. Und Sie enden Ihr Buch mit einem Appell. Und zwar an diese Eltern, die Sie gefragt haben, was Sie denn jetzt Ihren Töchtern sagen sollen, wenn Sie einen Rückzieher als Kandidatin machen. Ob Sie ihnen raten sollen, nicht stark, laut und selbstbewusst zu sein und nicht in die Öffentlichkeit zu gehen, dort nicht aufzutreten. Sie schreiben, oh nein, bitte nicht, jetzt erst recht. Heißt?
Es hat mich sehr bewegt, gerade die Zuschriften von Eltern, von Töchtern, auch von Söhnen, aber eben auch viel von Töchtern im letzten Jahr, die mich zum Durchhalten aufgefordert haben, die gesagt haben, zieh nicht zurück, sonst setzen sich unfaire Kampagnen durch. Und was soll ich denn dann meinen Töchtern sagen, denen ich immer sage, sie können alles erreichen in diesem Land als Frauen? Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, ja, das können Sie immer noch. Sie können immer noch Bundesverfassungsrichterin werden, Bundespräsidentin, Bundeskanzlerin, Vorstandsvorsitzende. Das, was mir passiert ist, muss nicht jedem passieren. Ja, hoffen wir mal, dass das ein einmaliger Ausnahmezustand war. Ich habe dieses Thema, was letztes Jahr sehr stark an mich herangetragen wurde, Frauenfeindlichkeit der Kampagnen, letztes Jahr ziemlich in den Hintergrund geschoben. Ich würde auch nach wie vor sagen, Herr Christ, das ist nicht das Kernthema, nicht das Kernproblem der Richterwahl war. Das Kernproblem war die Politisierung. Es gab aber Aspekte von Frauenfeindlichkeit, nicht nur im Netz, sondern was ich gesellschaftspolitisch halt sehr problematisch finde und die Eltern, die mir geschrieben haben, auch, dass mir vorgeworfen wurde und erst gestern wieder in einer Frankfurter Tageszeitung, dass eben das starke Auftreten, das entschiedene Auftreten, das Eintreten für die eigenen Argumente ein Punkt sei, der mich ungeeignet gemacht habe als Richterin am Bundesverfassungsgericht. Und das empfinde ich schon als frauenfeindlich. Das ist ein Bild, das man da von Frauen hat und anscheinend auch befördern möchte, was ich gesamtgesellschaftlich hochproblematisch finde, wo ich mich frage, ob wir wirklich schon im 21. Jahrhundert angekommen sind. Wissen Sie, ein Mann, dem die Attribute stark, selbstbewusst, laut, exponiert, profiliert zugeschrieben werden, der gilt dann in unserer Gesellschaft schnell als souverän, durchsetzungsfähig, hat Führungsqualitäten. Als Frau sind sie dann anscheinend irgendwie ungeeignet, ungemäßigt, forciert, zu entschieden auftretend. Das finde ich problematisch. Das kann nicht sein, dass wir Frauen und Männer so unterschiedlich beurteilen.
Würden Sie erneut vorgeschlagen werden für das Bundesverfassungsgericht? Würden Sie erneut Ja sagen?
Die Frage stellt sich nicht. Das Thema ist durch.
Frau Kompröses-Gersdorf, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.